Dimensionen. Die Welt der Wissenschaft.
Wir sind momentan in einer großen Transformation drin, aber es gibt noch eine konservative Auffassung, die besagt, das Kleinstkind braucht die Eltern, vielmehr die Mutter, und man reagiert auch negativ, wenn Kinder früh in eine außerfamiliale Betreuung abgegeben werden. Insofern haben wir noch eine gewisse soziale Stigmatisierung dieser Familien. Das Wort Rabenmutter ist zwar nicht in jedem Mund, aber es ist noch virulent.
Rabeneltern über den Einfluss von Kindergarten und Kinderkrippe auf die kindliche Entwicklung.
Ich denke, dass Kinder, wenn es gut gemacht ist, wenn es behutsam gemacht ist, nicht über den Kamm gebrochen ist, durchaus auch offen sind, bereit sind, sich auf neue Situationen und auf neue Personen auch einzulassen.
Eine Sendung von Franz Zeller.
Ein Kind gehört zu seiner Mutter. Ein Satz, den man auch im Jahr 2009 noch vielfach hören kann. Entwicklungspsychologen sind da ganz anderer Meinung. So auch der Bildungsforscher, Anthropologe und Psychologe Vassilios Phthenakis.
Also wenn ein Elternteil für sein Kind verfügbar ist, dann muss er immer wissen, dass er maximal ein Drittel der für das Kind notwendigen Entwicklungsressourcen zur Verfügung stellt. Das andere Drittel stellt der andere Elternteil bereit und das dritte Drittel kommt aus dem sozialen Netz. Aus der Qualität der Partnerschaft, aus den Beziehungen zu Verwandten, zu anderen Kindern. Und dieses dritte Drittel ist im Grunde genommen mitentscheidend, wie das Kind sich entwickelt.
Genauso differenziert sieht dies Gabriele Beck. Sie ist Geschäftsführerin des Charlotte-Bühler-Instituts, die einzige Einrichtung in Österreich, die sich dauerhaft mit Kleinkindforschung beschäftigt.
Man weiß aus einer Untersuchung, dass für die Beziehung des Kindes einfach das Wohlbefinden der Mutter da ein Zusammenhang besteht. Aber für das Kind an und für sich ist natürlich nach einer gewissen Babyalter ganz, ganz wichtig, eine Bindung herzustellen zu Mutter und Vater. Allerdings gibt es keine Forschungsergebnisse, die belegen, dass jetzt das unbedingt die Mutter oder der Vater sein müsste, sondern eine gute pädagogische Umwelt.
Und trotzdem herrscht in Österreich noch immer die Meinung vor, ein Kind müsse die ersten Jahre unbedingt ausschließlich in der Familie, und das heißt dann bei der karenzierten Mutter, verbringen. Maternalismus nennt die OECD-Kindergartenstudie Starting Strong aus dem Jahr 2006 dieses Phänomen, das sich in Europa so nur mehr in Österreich und Deutschland findet. Harald Werneck, Entwicklungspsychologe an der Universität Wien, hat dafür eine radikale Erklärung.
Wir haben halt vor allem in Deutschland und Österreich noch immer so ein bisschen unter Anführungszeichen die Nachwehen der NS-Mutterschaftsideologie zu spüren, in dem Sinn, dass Mutterschaft und ausschließlich sozusagen die Mutter als Betreuungsperson in den ersten Lebensjahren der Kinder nach wie vor etwas ist, was so ein bisschen in den Köpfen drinnen steckt, oder diese Idee, dass die Mutter und nur die Mutter verantwortlich ist für die Entwicklung der Kinder in den ersten Lebensjahren. Das ist etwas, wie gesagt, was nicht so schnell aus den Köpfen zu entfernen ist. Das Gefühl, eine Rabenmutter zu sein, das Schuldbewusstsein, wenn die Mutter vielleicht von einem zweijährigen Kind im Beruf ist.
Die Folgen lassen sich auch in Zahlen fassen. Von den 0- bis 3-jährigen Kindern werden gerade einmal 10% in Krippen betreut. Das ist weit weg von der von der EU angepeilten Betreuungsquote für diese Altersgruppe. 2010 sollen demnach ein Drittel der unter 3-Jährigen außerfamiliär in Gruppen leben können. Dafür würden allerdings rund 50.000 zusätzliche Krippenplätze benötigt, wie eine Studie der Industriellen Vereinigung schon vor einigen Jahren festgestellt hat. Politischer Unwille zum Ausbau der Kleinkindbetreuung und gesellschaftliche Vorurteile scheinen Hand in Hand zu gehen. Dabei liegen die Vorteile der Kinderbetreuung in Krippen für Vassilios Phthenakis auf der Hand, ungeachtet der sozialen Schicht, aus der die Kinder kommen.
Wenn das Angebot gut ist, profitieren alle Kinder. Kinder, die viel nachzuholen haben, profitieren selbstverständlich viel. Aber das wäre auch sozial gewünscht. Denn was wir uns nicht leisten können, sind Kinder, die nicht in den Familien angemessen gefördert werden, dass sie auch von der Gesellschaft vernachlässigt werden. Wir brauchen jedes einzelne Kind. No child behind, sagen die Amerikaner. kein Kind zurücklassen. Und wenn wir das so wollen, wenn das wirklich das erklärte bildungspolitische Ziel ist, dann müssen wir uns freuen, wenn diese Institution es schafft, dass Kinder, die aus Bildungsfernschichten kommen, in besonderer Weise von diesem Angebot profitieren. Aber es profitieren alle Kinder. Wir wissen heute aus der Forschung, dass der Besuch einer Krippe und eines Kindergartens mit einer besseren Sprachkompetenz einhergeht, dass die Kinder kognitiv in ihrer Denkentwicklung gefördert werden, dass die Kinder auch im sozialen Bereich profitieren können und dass die Kinder auch ein bisschen aufmuffiger werden. Das heißt, sie lernen aktive Durchsetzungsstrategien, die Kinder in der heutigen Gesellschaft durchaus brauchen.
Wie Statistiken zeigen, sind gebildetere Eltern häufiger bereit, ihr Kind außerhäuslich betreuen zu lassen als der Durchschnitt. Langfristig führt dies dazu, dass schon im Kindergarten die Bildungsschere zwischen Arm und Reich aufgeht. Über alle Gesellschaftsschichten hinweg kompensieren Kindergarten und Krippe auf jeden Fall eines: die Abwesenheit von Großfamilien, so Gabriele Beck. Da auf eine Frau in Österreich nur mehr 1,42 Geburten kommen, ist es Kindern kaum mehr möglich, daheim in einer Gruppe aufzuwachsen.
Was man sich auch einmal überlegen müsste, warum das so ist in Österreich, und dass hier natürlich die Gleichaltrigen, die Geschwister, wenn es vorwiegend Einzelkinder oder auch mit zwei Geschwistern hier nicht eine große Anzahl von Kontakten zu anderen gibt und die gleichaltrigen Gruppe ja ein wesentlicher Faktor für das Erlernen von, ja, wie man miteinander umgeht, die eigenen Bedürfnisse mit denen der anderen zu verhandeln und Gleichaltrige anders reagieren als Erwachsene oder auch Eltern. Da gibt es einfach auch Prozesse, die nur durch Gleichaltrige entwickelt werden können.
Wächst ein Kind abgeschottet im häuslichen Kokon auf, werden ihm gewisse Erfahrungen vorenthalten, meint der Entwicklungspsychologe Harald Werneck. Schließlich sei es wichtig, ein ganzes Repertoire an Verhaltensweisen zu lernen, was häufig nur möglich ist, wenn man sich mit vielen Menschen auseinandersetzt, nicht nur mit einem.
Grundsätzlich kennen wir auch aus der Psychoanalyse den Begriff der Differenzerfahrung. Das heißt, es ist für das Kind auch von Anfang an wichtig zu erfahren, dass es auch unterschiedliche Reaktionsweisen der Erwachsenenwelt sozusagen gibt. Es reagieren nicht alle Erwachsenen gleich. Es spielt vielleicht der Vater ein bisschen in einer anderen Weise, wie die Mutter typischerweise mit dem Kind spielt. Es verhält sich eine Mutter anders wie ein Vater, und damit umgehen zu lernen, ist für das Kind von Anfang an auch schon sehr wichtig.
Stark gefördert wird das soziale Lernen in Kindergarten und Krippe auch durch altersgemischte Gruppen mit Kindern von 0 bis 6. Dieser Ansatz ist in Österreich noch relativ neu. Erst rund 3% aller Kindergruppen sind altersgemischt.
Familiengruppen, wie sie oft genannt werden, also von der Idee ausgehend sozusagen, dass ältere Kinder auch davon profitieren, dass sie den kleineren Kindern etwas beibringen können und die kleineren Kinder auf der anderen Seite davon profitieren, dass nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder ihnen vielleicht etwas erklären mit ihren Worten, in ihrer Sprache, was sie dann auch leichter verstehen können, vielleicht auch leichter annehmen können. Also diese altersgemischten Gruppen funktionieren in den meisten Fällen relativ gut, solange sie überschaubar sind.
Wann ein Kind reif ist, eine Krippe zu besuchen, diese Frage lässt sich für die Expertinnen nicht durch eine Norm beantworten. Zu unterschiedlich sind die Kleinen schon im ersten oder zweiten Lebensjahr. Manchen fällt es einfach leichter, sich auf andere einzulassen und von ihnen zu profitieren.
Ich denke, es braucht dazu auch vor allem in der allerersten Zeit, wenn man die Kinder vielleicht zum ersten Mal in die Krippe, in den Kindergarten gibt, einfach auch genug Zeit für die Kinder, diese Phase sozusagen zu erleben. Man muss immer mit Rückschlägen rechnen, in dem Sinn, dass die Kinder dann vielleicht eine Zeit lang gerne schon hingegangen sind, dann aber aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil sie krank werden oder kränkeln, aus welchen Gründen auch immer, dann vielleicht einmal nicht mehr so gern hingehen. Da braucht es einfach Zeit und Flexibilität auch seitens der Eltern, um diese Wellentäler vielleicht auch aufzufangen und nicht kontraproduktiv das Kind dann vielleicht zu zwingen und zu sagen, bis jetzt hat es ja auch funktioniert und du siehst, das hat gut funktioniert, also bleib jetzt heute gefälligst da. Wenn das Kind nicht bereit ist, ich denke, da braucht es einfach vor allem bei kleinen Kindern wirklich auch die nötige Flexibilität und die nötige Feinfühligkeit, damit man dem Kind vielleicht, ich sage jetzt mal, die Lust auf den Kindergarten nicht für längere Zeit dann nimmt.
Vielfach ist es aber nicht das Kind, das Probleme mit Kindergarten oder Krippe hat, sondern die Mutter, sei es aus schlechtem Gewissen oder weil sie sich nicht vom Kind trennen kann.
Wir beobachten viele Mütter oder manche Mütter, die morgens das Kind in die Einrichtung bringen und dann sie selbst große Probleme emotionaler Art haben und bewältigen müssen, sich von ihm zu trennen. Und so werden Szenen beobachtet, wo das Kind in die Einrichtung läuft, die Mutter guckt nach, lädt das Kind noch einmal zu einem Kuss ein und demonstriert auf diese Weise, wie schwer es ihr fällt, sich vom Kind zu verabschieden, obwohl möglicherweise das Kind schon sich sehr längst von ihr verabschiedet hat.
Manche Kinder bleiben vom ersten Tag an gerne im Kindergarten. Nicht, weil die häuslichen Zustände so schlecht wären, sondern im Gegenteil, weil sie sich sicher fühlen. Zu Problemen kann es kommen, wie Vassilios Phtenakis eben erwähnt hat, wenn die Eltern dem Kind oft unbewusst vermitteln, dass sie von der außerhäuslichen Betreuung selbst nicht überzeugt sind. Die Haltung der Eltern wirkt vielfach wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, so Harald Werneck.
Es kann sehr, sehr gut funktionieren, dass auch Kleinkinder außerfamiliär betreut werden, wenn die Mütter und auch die Väter davon überzeugt sind, dass es funktionieren kann. Dann funktioniert es in den meisten Fällen im Sinne der Self-Fulfilling Prophecy auch.
Gerade eine gute Beziehung zu den Eltern und auch der Eltern zueinander macht Kinder freier. Die Qualität der elterlichen Partnerschaft, auch eine gewisse Gelassenheit, gibt dem Kind indirekt Selbstvertrauen, mit misslichen Situationen fertig zu werden, wie sie im Leben immer wieder auftreten, auch im Kindergarten und Kinderkrippe.
Wir kennen aus der Forschung das Phänomen der Resilienz, womit gemeint ist, dass es Kinder gibt, die erstaunlich widerstandsfähig sind gegen jeglichen Unbill, der auf sie einströmt. Und wenn man sich anschaut, was diese Kinder von den weniger Resilienten unterscheidet, so ist es vor allem der Faktor, dass diese Kinder eine ganz, ganz enge Bezugsperson haben, eine sichere Bindung, zumindest zu einer Person haben und das Gefühl haben, an diese Person oder an diese Personen kann ich mich jederzeit wenden. Sie hilft mir oder sie würde mir zumindest helfen, wenn sie da ist. Sie versteht mich. Sie leidet vielleicht mit mir mit. Sie wird mir versuchen zu helfen, wenn man sich sozusagen aufgehoben und geborgen fühlt. Egal, was ich heute an Streitigkeiten im Kindergarten erlebt habe, welche Ungerechtigkeiten ich vielleicht subjektiv erlebt habe.
Wobei diese Bezugsperson, wie erwähnt, nicht unbedingt Vater oder Mutter sein muss. Für Pädagogen und Entwicklungspsychologen liegen die Vorteile von Kindergärten und Kinderkrippen also auf der Hand. Allerdings nur, wenn die Qualität der Kinderbetreuung stimmt. Und die reicht je nach Träger und pädagogischem Konzept in Österreich von sehr gut bis sehr ausbaufähig. Ein Qualitätskriterium ist ein guter Betreuungsschlüssel. Vassilios Phtenakis, Mitautor des OECD-Berichts Starting Strong.
Eine Fachkraft für unter Zweijährige sollte aus meiner Sicht nicht mehr als 4, maximal 5 Kinder betreuen. Und eine Gruppe dieser Art sollte nicht mehr als 6 bis 8 Kinder haben. Das heißt mit anderen Worten, 8 Kinder, 2 ganztagsbeschäftigte Fachkräfte wäre eine Norm der Orientierung für die unter Zweijährigen. Bei den Dreijährigen kann man das auf 10 Kinder steigen lassen. Bei den Vorschulkindern sollte man nicht über 16 gehen. In Österreich speziell haben wir damals feststellen müssen, dass das Land ist, das die meisten, die größten Gruppen zulässt. Insofern hat Österreich hier eine massive Arbeit zu leisten, die Gruppengröße zu reduzieren. Dafür bräuchte das Land 1/3 mehr Fachpersonal.
Hierzulande sind Gruppen mit 25 Kindern und einer Kindergartenpädagogin keine Seltenheit, was eine qualitätvolle Betreuung der Kinder unmöglich macht.
24, 25 Kinder für eine Fachkraft erlaubt nicht einmal eine angemessene Betreuung, geschweige sogar die Gestaltung von Bildungsprozessen. Insofern sind diese Bedingungen für die Kinder, für die Familie, aber auch für die Fachkraft unzumutbar.
Ja, das würde ich sagen, dass der Betreuungsschlüssel eine zentrale Dimension für die Qualität der Bildungsprozesse im Kindergarten ist, weil in diesem Alter erstens einmal viel mehr an individuellen Unterstützungen für die Entwicklung notwendig ist in allen Bereichen und auch hier die Methoden sich ganz klar von denen der in der Schule auch hier unterscheiden, indem man viel in Kleingruppen mit den Kindern unternimmt, aber auch die individuelle Unterstützung im Alltag, wo ja auch informelle Bildungsprozesse ablaufen, es notwendig machen, dass da ein guter Personalkindschlüssel vorhanden ist.
Was strukturelle Standards wie das Betreuungsverhältnis betrifft, herrscht in Österreich ein wahrer Wildwuchs, je nach Träger und Bundesland. Da variieren die Gruppengrößen genauso wie die Ausstattung. So schreibt gerade die Stadt Wien für ihre Kindergärten keine Bewegungsräume vor. Niederösterreich verlangt ihn nur für mehrgruppige Kindergärten. Die Vorbereitungsstunden für die Pädagoginnen variieren je nach Bundesland zwischen 5 und 15 Stunden pro Woche. Steirische Kindergärten wiederum sind rund 60 Tage pro Jahr geschlossen, was eine Berufstätigkeit der Eltern, meist der Mutter, so gut wie unmöglich macht. Dass Kindergartenstandards in Österreich föderalistisch bestimmt werden, hält Vassilios Phthenakis für einen großen Fehler. Vor allem kritisiert der deutsche Bildungsexperte, dass es keinen nationalen Bildungsplan für Kindergärten gibt.
Es gibt Ansätze, die Stadt Wien hat einen entwickelt, Vorarlberg war auf dem Weg, einen solchen zu entwickeln. Ich habe von Graz gehört, aber das Problem liegt ja nicht darin, dass wir in jedem Bundesland einen Bildungsplan haben, sondern der richtige Weg wäre, dass eine bundesländerübergreifende Verständigung zustande käme, die es gestattet, den besten Bildungsplan für das ganze Land zu akzeptieren. Denn es ist eine falsche Auslegung des Föderalismus, wenn man meint, dass die föderale Struktur des Landes es gebietet, dass jedes Land seinen eigenen Bildungsplan entwickelt.
Auch die Bundesrepublik habe den Fehler gemacht, bundesländerspezifische Bildungspläne aufzustellen. Die Folge laut Vassilios Phthenakis: Die Standards würden sich zum Teil so stark unterscheiden wie jene von England und Frankreich. Die bedauerlichen Folgen müssen die Kinder ausbaden.
Dies ist ein miserabler Zustand, der politisch nicht verantwortet werden kann, der nicht garantiert, dass alle Kinder bundesweit faire und gleiche Bildungschancen bekommen, sondern im Gegenteil ein hohes Ausmaß an Bildungsdiversität im Land etabliert, mit der Konsequenz, dass wir wirklich ganz unterschiedliche Chancen für die Kinder bieten.
Ein weiteres großes Manko in der österreichischen Kinderbetreuungslandschaft, laut OECD-Bericht, die Ausbildung der Kindergartenpädagoginnen. Es sind ja wie in allen schlecht bezahlten Berufen fast nur Frauen. Die Ausbildung beginnt schon im Teenageralter, so Gabriele Beck.
Man weiß, dass zum Beispiel ganz konkret die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin und zum Kindergartenpädagogin EU-weit an einer Stelle ist, die nicht wünschenswert ist, nämlich im berufsbildenden höheren Bereich. Die Schülerinnen und Schüler machen praktisch die Allgemeinausbildung zur Matura und die fachspezifische Ausbildung zur Kindergartenpädagogin und zum Kindergartenpädagogin. Das ist sehr zeitintensiv. Sie sind selbst in einem Alter, wo sie sich einfach selbst einmal jetzt da von zu Hause abnabeln oder eben in einer Entwicklungsphase, wo sie sich auch einen eigenen Weg finden sollen, müssen sie eigentlich hier schon auf junge Kinder einstellen, auf deren Eltern. Also das ist sehr schwer und wird auch von Experten schon lange gefordert, dass diese Ausbildung ab dem 18. Lebensjahr erst beginnen soll.
Wenn die Ausbildung nicht reformiert wird, sowohl dem Niveau als auch der Qualität nach, dann werden wir es nicht schaffen, diese wichtigste Entwicklungsstufe im Bildungsverlauf auch angemessen zu begleiten.
Die OECD-Kindergartenstudie hat Österreich bereits attestiert, dass die Kinderbetreuungssituation in vielerlei Hinsicht unzulänglich ist. Das zeigt sich nicht nur daran, dass die öffentlichen und privaten Ausgaben im Kinderbetreuungswesen unter dem OECD-Schnitt liegen. Krippen- und Kindergartenkinder scheinen der Gesellschaft generell weniger wert zu sein als Schüler oder gar Studenten. So gibt der Staat für AHS-Schüler fast doppelt so viel aus wie für 0- bis 6-Jährige.
Aus unserer Sicht beginnt Bildung ab dem Zeitpunkt der Geburt oder eben auch davor, sagt man. Und wenn man hier weniger Ressourcen, finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellt, könnte man das so sehen, dass der Gesellschaft das weniger wert ist. Und es ist ja vor allem für Kinder wichtig, die aus sogenannten bildungsferneren Familien kommen, die einfach eine Unterstützung durch eine gute pädagogische Umwelt benötigen in den Institutionen und die dadurch auch die Chance erhalten, entsprechende Möglichkeiten für die Berufstätigkeit zu erlangen.
Abgesehen von den angesprochenen strukturellen Defiziten weist Vassilios Phthenakis auch auf ausbildungsbedingte, qualitative Verbesserungsmöglichkeiten in der Kinderbetreuung hin. so würden die Kindergartenpädagoginnen zwar mit viel Engagement arbeiten, aber etwa nicht lernen, wie man Bildungserlebnisse vermittle. Das derzeitige Defizit zeigt sich auch darin, dass Österreich keinen einzigen Lehrstuhl für Frühpädagogik besitzt. Der erste soll allerdings in naher Zukunft in Graz ausgeschrieben werden.
Wenn Sie bedenken, dass Griechenland schon 6 Departements für Frühpädagogik hat und jedem Department mindestens 20 Professoren sind, dann ist das Land Österreich natürlich mit keiner Professur nicht das Land, was man vorzeigen kann.
Kindergärten oder Krippen werden von vielen als reine Aufbewahrungsstätten für die Kleinsten betrachtet, die man halt in der Not in Anspruch nimmt. Dabei sind sie nach Meinung der Experten der Schlüssel zu Bildung, zur Chance, Schicht- und abstammungsbedingte Defizite zu kompensieren und schichtunabhängig Kindern ein soziales Lernumfeld und intellektuelle Anregung zu bieten, wie das in den trauten 4 Wänden fast unmöglich ist.
Das Land Österreich wäre gut beraten, wenn hier einen großen bildungspolitischen Schwerpunkt erkennen und auch implementieren würde. Denn alle Daten, über die wir heute verfügen, aus unterschiedlichen Disziplinen, die Entwicklungspsychologie, die Erziehungswissenschaften, die Neurowissenschaften, sagen eindeutig, die ersten 5, 8 Jahre der kindlichen Entwicklung sind entscheidend dafür, die Bildungsbiografie eines Kindes zu stärken. Und die Wirtschaftswissenschaften sagen, der höchste Ertrag von Bildungsinvestitionen ist dann zu finden, wenn die Kinder unter 5 Jahre alt sind.
Österreich geht derzeit einen anderen Weg. Statt für eine gute Förderung der Kleinsten zu sorgen, selektiert es Kinder, denen es nie eine Chance gegeben hat, bereits mit 10 Jahren in Pflicht und höhere Schüler.
Das ist eines der Dilemmata und der Widersprüche des Systems selbst. Statt die Kinder von Anfang an zu stärken und diese längere Zeit zu begleiten, vernachlässigt man die Entwicklung dieser Kinder und dann selektiert man zu einem Zeitpunkt, der absolut zu früh ist und die Selektionsmechanismen nicht valid, nicht zuverlässig funktionieren. Und beides zusammen erzeugt ein Ausmaß an individueller und sozialer Gerechtigkeit, das wir heute nicht mehr ethisch und auch nicht gesellschaftlich und politisch vertreten können.
Vassilios Thenakis ist gebürtiger Grieche. Er sieht in Kinderkrippe und Kindergarten auch die zentrale Einsteckstelle für die erfolgreiche Integration von Migrantinnen.
Die gesamte Integrationsforschung belegt, dass die beste Chance, Integration von Kindern aus unterschiedlichem sozialen und kulturellen Hintergrund im Kindergartenalter erreicht werden kann. Ich habe viele Länder besucht, die dieses Problem haben, von Schweden bis Neuseeland. Wenn Sie dort eine Einrichtung besuchen, dann werden Sie ein Curriculum finden, das die kulturelle Diversität des Landes zum Qualitätsmerkmal des Curriculums selbst macht. Und wenn Sie die Einrichtung betreten, dann finden Sie am Eingang ein großes Plakat, in dem die unterschiedlichen Fotos der Kinder und drumherum die Begrüßungsformel in der Muttersprache des Kindes enthalten ist.
Integration könne nämlich nicht darin bestehen, den jungen Migranten die Muttersprache zu nehmen, man müsse sie im Gegenteil durch die Sprache des Landes stärken. Aber, wie erwähnt, grundsätzlich profitieren alle vom Kindergarten, ungeachtet ihrer Schicht oder Abstammung, so Thenakis und Werneck.
Wir haben genug Daten aus anderen Ländern, aus Skandinavien, Dänemark, Frankreich, dass es funktionieren kann, dass Kinder, wenn sie sehr früh außerfamiliär betreut werden, profitieren können, im sozialen Lernen, aber auch im kognitiven Bereich profitieren können, wenn die Rahmenbedingungen passen und wenn, ich sage jetzt mal, die Einstellungen auf der persönlichen Ebene, aber auch auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene auch wirklich dementsprechend sind.
Insofern sind wir heute der Auffassung, dass die Erweiterung des familiaren Rahmens des Aufwachsens eines Kindes eine Chance für das Kind sein kann, vorausgesetzt, dass dies von der Familie mitgetragen und mitbefürwortet wird, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft das Kind nicht stigmatisiert und seine Eltern und vorausgesetzt, die Qualität dessen, was in dieser Einrichtung geboten ist, sehr gut ist.
Rabeneltern. Sie hörten eine Sendung von Franz Zeller über den Einfluss von Kindergarten und Kinderkrippe auf die kindliche Entwicklung. Eine Kurzfassung finden Sie auf der Ö1-Homepage unter oe1.orf.at. Morgen bringen wir in den Dimensionen unter anderem einen Beitrag über eine Bürgerkonferenz in Wien, die sich die Frage stellte, wie umgehen mit unserem wachsenden Energiehunger.